Danke für das Kommen. Ich bin Markus Beckedahl. Ich werde hier über ACTA was erzählen. ACTA ist ein Synonym mit vier Buchstaben, wo wir Glück haben, dass es vier Buchstaben sind, weil man hätte es auch ein bisschen komplizierter benennen können, wie T, R, X oder so weiter. Dann würde es nicht so gut funktionieren wie ACTA. ACTA war aber auch ein Synonym, was 5 Jahre lang keinen interessiert hat. Und ich erzähle so ein bisschen die Geschichte, warum ACTA auf einmal ein Thema ist, worum es da geht, wie man es verhindern kann und was man davon vielleicht auch lernen kann. Da können wir dann vielleicht nochmal später darüber diskutieren. War das deine Marke oder meine? Na, schade, ich dachte echt, das ist ein super Service. Ich habe eine Marke bekommen. Ja, bitte. Ja, danke. Ich dachte, toll, ich habe eine Konferenz, wo man als Referent auch eine Marke hingestellt bekommt, nicht mehr Wasser. Aber okay. ACTA gibt es seit so ca. 2006. Oder sagen wir mal die ersten. Ja. Ein Applaus für Programme. Also ACTA ist gestartet als bilaterales Handelsabkommen zwischen Japan und den USA. Später, 2007, kamen dann auch die USA dazu. Mittlerweile sind es insgesamt 39 Staaten. Das klingt erstmal viel, allein, ich glaube, 27 Stück davon sind aus der Europäischen Union. Dazu sind halt noch Staaten wie Mexiko, Singapur, naja, Japan habe ich schon genannt. Also so Kanada, Australien und so weiter. Das Ziel von ACTA war und ist eigentlich, organisiertes Verbrechen im Bereich der Produktpiraterie zu bekämpfen. Da gibt es halt immer diese tollen Beispiele wie, naja, wenn jemand eine gefälschte Kettensäge kauft, dann ist das weder gut für den Hersteller, dessen Image beschädigt wird, noch für den Käufer einer Kettensäge, weil man dann das den Arm abgehackt bekommt. Und so weiter. Das war also die Intention, gegen sowas vorzugehen. Und wie man das immer so kennt, man kennt es vielleicht beispielsweise von der Richtlinie zur Durchsetzung geistigen Eigentums, IFRED 1, war auch für sowas gedacht und ziemlich schnell hijackt das die Content-Industrie und bringt dann Fallsharing mit rein. ACTA lief ziemlich unterhalb des Radars. Es gab einmal im Jahr 2008 eine kurze Aufmerksamkeitsschwelle, als damals ein Zwischenstand von ACTA bei WikiLeaks aufgetaucht ist, als WikiLeaks noch funktionierte. Damals stand da so eine ganze Menge drin, was man halt alles so halt an Wunschlisten von der Rechteinhaber sich so vorstellen konnte. In die Aufmerksamkeit der Medien ist vor allen Dingen eine Geschichte gekommen, dass man halt 2008 noch explizit drinstehen hatte, dass man auch Grenzkontrollen auf MP3-Playern durchführen könnte, um dort nach Raubkopien zu suchen, wie man das so nannte. Das hat sogar bis hin zur Bild-Zeitung alle interessiert. Das ist aber schnell wieder rausgestrichen worden. Danach ging es dann eher darum, die üblichen Maßnahmen, die halt von Seiten der Content-Lobbyisten immer vorgebracht werden, wie Netzsperren, Strikes-Regelungen, Überwachung des Datenverkehrs durchzubekommen, aber nicht mehr dieses populäre mit den Grenzkontrollen. Wobei immer noch Juristen, beispielsweise von der Electronic Frontier Foundation, der Meinung sind, dass das mit den Grenzkontrollen bei MP3-Playern noch immer drinstehen könnte, je nachdem, wie man das Abkommen liest. Aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Naja, auf jeden Fall, ACTA ist dann bis 2010 fertig verhandelt worden. Man hat dann aber eine ganze Menge Sachen, die in den Zwischenständen drin standen, die halt immer als Diffs sozusagen bei WikiLeaks gelandet sind, hat man halt ziemlich viel rausgestrichen. Das verkauft jetzt die EU als ihren Verhandlungserfolg. Also explizit stehen da jetzt nicht mehr Strikes drin oder Netzsperren und so weiter, aber wir sind halt der Meinung, das steht dann immer noch so trotzdem drin. Dazu komme ich später. 2010 war halt ACTA fertig verhandelt und war der Meinung, jetzt muss man das nur noch ratifizieren. Das ist halt so ein großes logistisches Ding. Man muss es dann unterschreiben in einer offiziellen Zeremonie in Europa oder in der Europäischen Union. Gab es dann noch mal ein bisschen Streit, weil die Abgeordneten im Europaparlament der Meinung waren, sie würden doch gerne mal sehen, nicht nur bei WikiLeaks, sondern auch offiziell von der EU-Kommission, was sie denn da später abstimmen sollten. Es gab dann so einen kleinen Streit zwischen diesen Institutionen, EU-Parlament, EU-Kommission. Es gab dann noch so eine andere Metaebene, die ich jetzt weniger beleuchten möchte. Das ist halt so ein richtigen Kampf oder Machtkampf zwischen diesen Institutionen gab nach dem Lissabon-Vertrag, weil ACTA so das erste Handelsabkommen war, was seitdem irgendwie so geschlossen wurde. Und naja, aber auf jeden Fall, seitdem ist es fertig verhandelt. Und fertig verhandelt bedeutet, man kann es jetzt nicht nochmal aufmachen und irgendwie ein paar Sachen rein und ein paar Sachen wieder raus machen und so weiter, wie sich das einige so vorstellen. Seit 2010 liegt es also so vor, es ist mittlerweile auch veröffentlicht, die EU-Kommission ist stolz drauf, die größtmögliche Transparenz zu zeigen, indem man halt dieses Handelsabkommen den Text veröffentlicht hat. Es gibt verschiedene Übersetzungen in verschiedene Sprachen, wobei man darauf achten muss, es gibt auch eine deutsche Übersetzung, aber die zählt nicht. Da hat man halt das Problem oder sagen wir mal die Situation, ein Haufen deutscher Juristen haben sich dann den deutschen Text durchgelesen und meinten halt, passiert ja überhaupt nichts. Und wenn man halt die EU-Kommission fragt, dann sagt die halt, ja, die deutsche Übersetzung ist nicht autorisiert. Und da werden dann beispielsweise so Begriffe wie im Originaltext auf Englisch ist von Fair Process die Rede. Und Fair Process haben die in der deutschen Übersetzung einfach faires Gerichtsverfahren übersetzt, was halt ein eingeführter juristischer Begriff ist. Aber das würde due to the process of law im Englischen heißen, wenn man halt diesen eingeführten Begriff in der deutschen Version hätte. Also im Endeffekt dieses Fair Process ist so eine Wortkonstruktionserfindung. Gibt es nicht, wurde neu eingeführt, ist nicht definiert. Um das zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist, bräuchte man Zusatzprotokolle von den Verhandlungen. Und die stehen bei größtmöglicher Transparenz nicht auf den Seiten der EU-Kommission und anscheinend möchte man sie auch nicht rausdrücken. Weil, Verweis drauf, man hat ja irgendwie Geheimhaltungsabkommen mit den Verhandlungspartnern beschlossen. Nicht mit am Tisch bei den Verhandlungen saß übrigens die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft, die Parlamentarier, also alle, die nicht zur Rechteindustrie gehören. Und natürlich den Staaten, die das Ganze verhandelt haben. Es gab dann nochmal den Punkt, dass halt Deutschland irgendwann dann mal gesagt hat, naja, wir wollen jetzt ACTA doch nicht erstmal zustimmen, wo die EU-Kommission sagte, ach, das ist uns aber neu, dass ihr Bedenken habt, ihr saßt doch bei jeder einzelnen Sitzung mit am Tisch. Da komme ich aber später noch dazu. So, auf jeden Fall, ACTA spielte keine Rolle. Wir saßen noch auf dem CCC-Kongress hier, oder nicht hier, aber in Berlin, mit allen internationalen Aktivisten, die sich um ACTA gekümmert haben, zusammen. Und alle waren eigentlich relativ depressiv, weil interessiert keinen, kommt durch, dann haben wir ein Problem, aber wie soll man das Ganze verkaufen? Und dann begann der Januar und in den USA gab es auf einmal eine Debatte, die da auch schon etwas länger gärte, aber wo auf einmal ja, die ein bisschen so ihr Zensursula-Erlebnis hatten. Auch da gab es so zwei Gesetzesprozesse, die parallel liefen, PIPA, der Protect IP Act, SOPA, Stop Online Piracy Act, wo halt auch mehr oder weniger so die Wunschkataloge der Rechteinhaber drin standen. Und dagegen formierte sich auf einmal so eine riesige Koalition, und zwar nicht nur von den üblichen verdächtigen Netzaktivisten, sondern von Netzaktivisten über Wissenschaftler bis hin zu Google, Facebook und Co. Das war eigentlich so der Beginn von so einem heißen Frühjahr, womit halt bei uns zumindest keiner gerechnet hat, wahrscheinlich in den USA auch nicht so wirklich. Es gab da riesige Netzwerke, die waren da auch richtig gut vorbereitet, weil sie halt eine ganze Menge Geld hinter sich hatten. Es wurde halt ziemlich viel auf den Black, ich weiß gar nicht, ob es ein Friday war, also auf den 17. Januar zumindest gelegt. Da war halt die Idee, dass man halt Webseiten ausschaltet. Lustigerweise war das ein Ding, was wir hier in Europa schon des Öfteren mal gemacht haben, wahrscheinlich so die ersten kollektive Web- oder Webseitenausschaltungen oder Black Days gab es, glaube ich, damals 2002, 2003 um Softwarepatente drumherum. Es gab es später nochmal, ich glaube, zum Telekom-Paket und inzwischen zur Vorratsdatenspeicherung. Also es ist eher so eine europäische Protestform, die dann auch mal in den USA ausprobiert wurde, nur dass sie halt so ein bisschen größer sind, so, ne? Weil wir lesen amerikanische Webseiten, aber die lesen keine europäischen. Was halt dazu führte, dass halt selbst Google zwar nicht ganz das Ganze schwärzte, aber das war halt so das Bild von Google.com am 17. Januar. Man sieht da drunter, Tell Congress, please don't censor the web. Allein Google hat über die Seite an dem Tag 7 Millionen Unterschriften für Petitionen gesammelt und eine ganze Menge Menschen halt in die Richtung von diesen zentralisierten Netzwerkseiten, Kampagnenseiten gelenkt. So. Aber noch bedeutender war ein einmaliger Eingriff, dass halt auf einmal die Wikipedia schwarz war. Also die Wikipedia hat sich in den USA über ja, IP-Check schwarz gemacht, aber das hatte eine so große Bedeutung, dass halt auch hier in Deutschland die Medien Sturm liefen, da passiert irgendwas. Naja, die haben halt auch dann immer die deutsche Wikipedia angeklickt, das war halt nicht schwarz, wunderten sich, aber haben trotzdem darüber berichtet. Und damit war in den USA Soap und Pieper gestoppt und auf einmal passierte etwas, womit hier keiner gerechnet hat.
Dann ist das für uns ganz klar, dass
das zu Netzzensur führen kann, dass das zu Three Strikes führen kann und zu mehr Überwachung führen kann. Und deswegen legen wir das Ganze ab, weil ACTA ist eine Richtungsentscheidung. Mit ACTA wird das Urheberrecht nicht reformiert, sondern es wird halt immer härter durchgesetzt. Wir haben da noch eine andere Problematik. Immer wenn wir in den letzten Jahren zum Beispiel mit dem Bundesjustizministerium über eine mögliche Urheberrechtsreform diskutiert haben, da gab es immer sofort von Seiten der Ministerialbeamten: Ihr wollt doch nicht wirklich das Urheberrecht reformieren, da haben wir uns aber lange für eingesetzt, dass unsere Sachen da durchkommen, im TRIPS-Abkommen und so weiter, also die Basis von vor 20 Jahren und so weiter, auf der das aktuelle Urheberrecht steht. Und wenn wir jetzt nochmal ACTA da drauf bauen würden, dann könnten wir das noch weniger reformieren. Das heißt, dann würde es noch länger dauern, auf internationaler Ebene mal etwas zu verändern, zumal halt ACTA eine Richtungsentscheidung ist, zu sagen, wir wollen das nicht reformieren, wir wollen das auf Teufel komm raus härter durchsetzen, kostet es, was es wolle. Und ACTA ist auch die Katze im Sack, so nennen wir das, weil ACTA ist voll mit schwammigen Formulierungen, die, wenn man halt den Entstehungsprozess kennt, wenn man halt die Diffs kennt, wenn man weiß, was da vorher drin stand und was jetzt explizit nicht mehr drin steht, aber wenn man weiß, wie man den Text nicht juristisch, sondern politisch liest, dann stellt man fest, dass es halt, sagen wir mal, am ehesten verschiedene Interpretationen gibt. Ne, man kann ACTA so durchlesen, dass es alles kein Problem darstellt, aber man kann auch ACTA kritisch durchlesen, so wie wir es tun, und dann sehen wir alles, was wir nicht haben wollen. Und diese Katze im Sack ist etwas, worüber das Europaparlament im Sommer abstimmt, und wir hoffen, dass es ihnen immer mehr bewusst wird. Es gibt noch ein paar andere Punkte. Wir konzentrieren uns hauptsächlich auf Artikel 27 im ACTA-Abkommen, aber ACTA gefährdet Menschenleben. Also Menschenleben insofern, dass es, eine Problematik gibt, auf die AIDS-Kampagne und die ganzen Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen darauf hinweisen, nämlich Generika. Generika sind Kopien von AIDS-Medikamenten beispielsweise, die günstig produziert werden, im Gegensatz zu den teuer patentierten Originalen. Und insofern ist das eine Problematik, dass diese Generika dann manchmal von Staaten wie Thailand, wo sie legal hergestellt werden, nach Südafrika oder Botswana verschifft werden, wo sie dann legal weiterverteilt werden. Aber sie machen einen Zwischenhalt in Amsterdam, im Hafen oder im Hamburger Hafen. Das ist was ganz Übliches, obwohl es da eine Direktmöglichkeit geben würde, dass sie halt einfach solche Umwege machen. Und weil das Ganze dann diese Generika in Europa nicht legal wären, gibt es halt die Befürchtung, dass halt diese ganzen Schiffsladungen einfach mal beschlagnahmt werden könnten. So genau wie Domains auch irgendwie beschlagnahmt werden könnten. Und deswegen laufen halt Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen Sturm und sagen halt, ACTA gefährdet Menschenleben. Es gab vor zwei Wochen noch eine Anhörung im Bundestag zu ACTA. Da hat dann auch das Bundesjustizministerium was ganz Neues erzählt, was uns noch nicht bewusst war, dass es da auch Probleme mit Saatgut geben könnte, und die Formulierung des Beamten war es, also da kann es Probleme geben, wir haben uns das noch nicht genauer angeschaut, so, aber werden das sicherlich machen, wenn ACTA tatsächlich durchkommt. So. Und wir dachten so, ist ja mal interessant, so, noch eine weitere schwammige Formulierung und ein Aspekt, der uns noch nicht so bewusst war. Saatgut, wenn es halt, naja, könnt ihr euch halt vorstellen, die ganzen Auswirkungen. Naja, auf jeden Fall gibt es gegen ACTA seitdem eine ganze Menge Protest. Das ist zum Beispiel Langwater-Tüdünet, die halt schon seit 4 Jahren massiv etwas in diese Richtung bearbeiten, die auch sehr tolle Videos schon gemacht haben. Das ist aber ein Video. Kann man das hören?
Can you imagine generic drugs that could save lives being banned? Can you imagine seeds that could feed thousands being controlled and withheld in the name of patents? This will become reality with ACTA. ACTA is the anti-counterfeiting trade agreement. Disguised as a trade agreement, ACTA goes much, much further than that. For the past 3 years, ACTA has been negotiated in secret by 39 countries. But the negotiators are not democratically elected representatives. They don't represent us, but they are deciding laws behind our backs. Bypassing our democratic processes, they impose new criminal sanctions to stop online file sharing. ACTA aims to make internet service and access providers legally responsible for what their users do online, turning them into private copyright police and judge, censoring their networks. the chilling effects on free speech would be terrible. In the name of patents, ACTA would give large corporations the power to stop generic drugs before they reach the people who need them, and to stop the use of certain seeds for crops. The European Parliament will soon vote on ACTA. This vote will be the occasion to say no, once and for all, to this dangerous treaty. As citizens, we must urge our representatives to reject ACTA.
Ja, das war so das erste Video, was groß wurde rund um ACTA, wobei ACTA auch zum ersten Mal so eine Netzfreiheitskampagne ist, die sehr videodominiert ist, wo ich auch später drauf komme und wo wir halt festgestellt haben, dass halt Videos eine mächtige Waffe sind. Wir wussten das früher auch schon, nur früher hat uns niemand solche Videos gemacht. So. Und unsere Hoffnung ist, dass wir zukünftig auch mehr Videokünstler auf unsere Seite bekommen und mit uns als Verbündete arbeiten. Es gibt noch andere Videos, das kennt ja sicherlich alle. Das ist ein Video von Anonymous, aus dem Hamburger Umfeld entstanden. Wenn ihr alle kennt, muss ich das jetzt nicht 8 Minuten lang zeigen. Was ACTA beschreibt, aber einen alten Verhandlungsstand. Und das war auch so eine Verkettung komischer Zustände, wie das Video auf einmal wieder daherkam. Anscheinend war so die Geschichte, dieses Video gibt es seit irgendwie über 2 Jahren, stand auch im Netz, haben auch viele Leute gesehen, gab es aber nur auf Englisch, war aber quasi eine Wiedergabe eines Zwischenstandes, nicht des Endstandes. Und dann waren die Piraten irgendwie jetzt Anfang des Jahres auch gegen ACTA, haben alle das Video gesehen und waren dann der Meinung, das müsste man mal ins Deutsche übersetzen. Und Bruno Kramm, einer der von den Piraten, hat dann eine deutsche Version gemacht und das hat sich dann total viral verbreitet. Also über 4 Millionen haben das allein in dem ersten Video geschaut, weil auf Video alles immer gespiegelt wird, gibt es halt noch mehr Leute. Und unser Problem in der Situation war, dass es halt ganz viele Leute dachten, sie wüssten jetzt, worum es bei ACTA geht, aber bei ACTA ging es eigentlich um ganz andere Dinge und so weiter. Aber das war eigentlich weniger unser Problem als ein Problem der Content-Lobbyisten, also der Industrie-Lobbyisten, weil die hatten natürlich ein viel größeres Problem. So. Die leichte Falschinformation von diesem Video. Aber wir waren halt nicht dafür verantwortlich, konnten wir auch nicht ändern. Auf jeden Fall führte das dazu, dass auf einmal ganz viele Leute auch wie in Polen auf die Straße gehen wollten und am 11. Februar waren dann erstmal einzelne Demos festgelegt worden. Auf einmal waren über 200 Demos in ganz Europa angemeldet, allein 60 Stück in Deutschland. Auf wiki.stop-acta.info wurde das Ganze gesammelt. Und wurde dazu eingeladen und dann passiert etwas, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Ne? Und da auf einmal tauchten Menschen auf, die wir vorher nicht kannten, wie ihn.
Ich komme jetzt gerade aus einem Meeting, ich wollte mich aber dennoch mit einem kurzen Video melden zum Thema ACTA. Für alle, die nicht wissen, was ACTA ist, ist das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, dem internationalen Handelsabkommen, was wirklich das gesamte Internet zensieren könnte, egal.
Gestern Nacht bin ich in der Kotze aufgewacht, das war nicht.
Ich begrüße Sie, Herr Landei.
Was bist du für ein Chaos, Digga?
Ich komme durch den
Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist. Mich interessiert das, was du bist. Bist du ein Steuerprüfer? Was habe ich schon wieder nicht bezahlt?
Ich bin Lohnsteuer,
GZ, Tabaksteuer,
Sexsteuer,
Luftsteuer.
Mein Name ist Anton Christoph Theodor 8.
Das ist hier ein
Unglück. Ja, der erste ist Herr Tutorial. Irgend so ein Typ, der 70.000 YouTube-Abonnenten irgendwie am liebsten sein Haargel präsentiert, was er Grafiker zugeschickt bekommen hat und wahrscheinlich so eine Zielgruppe irgendwie weibliche Fans unter 16 hat. Aber er schloss sich zusammen mit diesen, die nennt sich die Außenseiter, die eben da irgendwie aus dem Kinderzimmer in die Kamera polten und die halt 700.000 Abonnenten haben. Man kann davon ausgehen, dass so gut wie jeder Schüler in Deutschland irgendwie die Außenseiter sich anschaut. Und diese ganzen YouTube-Stars, so kann man sie halt nennen, so, ne? Also für mich waren die unterhalb des Radars, weil ich bin da ein bisschen zu alt für. Aber die haben alle diese Anonymous-Video gesehen und dachten halt, wenn ACTA durchkommt, ist morgen das Internet abgeschaltet und YouTube weg. Zumindest bei der Fernsehen. Wir haben am Mittwoch vor den Großdemos zusammengeschlossen und haben halt einen ACTA-Aktionstag gemacht und jeder hat so in seine Kamera gelabert und halt so die ganzen Schulhöfe mobilisiert. kompliziert. So, wir waren halt in Berlin ein bisschen verwundert. Wir hatten 600 Leute für die Demo angemeldet. Auf einmal waren 10.000 da. Die herkamen, vor allem wussten wir nicht, warum die alle so jung sind. Und es führte dann auch so, es gab dann noch irgendwie einen größeren deutschen Fernsehsender, wo die ganzen jüngeren Journalisten gerne die ganze Zeit über ACTA berichten wollten, aber sie durften nicht, weil sie meinten halt, der Redaktionsleiter versteht das nicht und irgendwas mit Internet. Und an dem Donnerstag nach diesem YouTube-Tag kam halt der Redaktionsleiter ins Büro und hat es von seinem Sohn beim Küchentisch morgens beim Frühstück aufgeklärt worden, dass ACTA ein Thema ist. Und dann durften sie auch etwas über ACTA machen. Was dann wurde es halt für uns total surreal. So, ne? Also auf einmal gab es dann so einen riesen Aufregung, an dem Donnerstag vor den Demos gab es mehr Presse und dann auf einmal rennt dann Leute unter Schnarrenberger um die Ecke und sagt halt, wir unterschreiben ACTA nicht. Was uns so ein bisschen verwunderte, weil Deutschland ACTA 2 Monate vorher zugestimmt hatte, laut der EU-Kommission saß Deutschland auch immer dabei und Deutschland hatte aber das ACTA-Abkommen noch nicht unterschrieben, weil bei der offiziellen Zeremonie in Japan fehlte wohl der deutsche Botschafter und nur der war unterzeichnungsberechtigt als Art Notar. Also war Deutschland eines von 5 oder so EU-Staaten, die es noch nicht unterschrieben hatten, aber die ganze Zeit immer gesagt hatte, ja, das machen wir, wenn der Botschafter wieder beim nächsten Mal irgendwo ist. So. Auf jeden Fall erzählte dann Wolfgang Sternberger einen Tag halt vor den Großdemos, dass ACTA nicht unterschrieben wird, sondern man schob den schwarzen Peter hoch zur EU, die das halt machen, das EU-Parlament über abstimmen sollte. Und das sorgte natürlich noch für viel mehr Medienaufmerksamkeit, mit der wir halt nicht gerechnet haben. Und wir waren halt so ein bisschen präpariert für die Demo in Berlin, was dann auch dazu führte, dass halt lustigerweise irgendwie so diese Vermischung von Anonymous-Ästhetik mit unseren Plakaten auf einmal überall in allen Massenmedien auftauchte. So. Leider sind die ganzen Plakate dann von irgendwelchen Anonymous-Masken auch mit nach Hause genommen worden, mussten halt dann alle nochmal neu herstellen. Aber beim nächsten Mal waren wir dann noch ein bisschen vorbereitet, weil wir wussten halt, dass die EU-Kommission gerade ACTA zum Europäischen Gerichtshof schieben wollte und nach unseren Informationen unter anderem deswegen, weil man Angst hatte, dass die Proteste auf iPad, die iPad-Reform, Richtlinie zur Durchsetzung des geistigen Eigentums, sozusagen rüberschwappen könnte, wo es eigentlich darum geht, ACTA oder die ja, Sachen hinter ACTA, die politischen Ideen sozusagen in eine europäische Richtlinie einzubauen. Und wir bei den Demos danach hatten wir dann auch schon unsere ganzen iPad-Schilder da, um halt die EU-Kommission irgendwie so ein bisschen zu verunsichern. Aber unsere Plakate, also das Gerät war selbst RTL 2. Und wenn RTL 2 über ein politisches Thema berichtet, dann haben wir gewonnen. Wir werden dazu auch ein Video gemacht. Beziehungsweise da gab es halt noch den taktischen Move der EU-Kommission zu sagen, wir schieben jetzt ACTA zum Europäischen Gerichtshof, um erstmal so 1,5 bis 2 Jahre Zeit zu gewinnen, in der Hoffnung, dass dann die ganzen Protestler gar nicht mehr wissen, was ACTA ist und sich mit anderen Sachen beschäftigen. Das hat dann zum Glück das EU-Parlament wiederum nicht so ganz akzeptiert, dass es zum Europäischen Gerichtshof geschoben wurde und war halt der Meinung, naja, ein bisschen zu spät, das haben wir früher mal gefordert, wolltet ihr von der EU-Kommission nicht, jetzt ist es halt ein bisschen billig, das zu versuchen, wir machen einfach weiter. Was jetzt so die absurde Situation ist, die einen sind halt der Meinung, naja, ACTA liegt doch beim Europäischen Gerichtshof und wir müssen erstmal eine Entscheidung abwarten, aber so die ganzen parlamentarischen Prozesse weiterlaufen und immer mehr sagen, wir müssen jetzt endlich mal darüber abstimmen, weil entweder ja oder nein. Wir fingen dann halt an, mal sehr viele Informationen bereitzustellen, wie das überhaupt funktioniert. Wie redet man überhaupt mit einem EU-Abgeordneten? Weil wir haben 99 EU-Abgeordnete aus Deutschland, plus halt nochmal eine ein, zwei Handvoll aus Österreich, ich weiß jetzt nicht, ob 7 oder 12 aus Österreich kommen, die aber insgesamt, sagt der deutschsprachige EU-Abgeordnete, so ein Siebtel stellen. Also wenn alle Deutschsprachigen gegen ACTA stimmen, dann ist das schon mal irgendwie 13% im Parlament sozusagen. Und unser Ziel war dann halt, zu schauen, kriegen wir halt möglichst viele Menschen mobilisiert, die dann sich dort melden. Das hatten wir unter anderem durch acta.digitalegesellschaft.de, eine Plattform, die zuerst in Dänemark ausprobiert wurde, von den dänischen Freunden von Bitburø, oder wahrscheinlich falsch ausgesprochen, keine Ahnung, wie dänisch klingt. Die hatten uns dann angeboten, dass es bei ihnen schon geklappt hat, und die haben auch nur 7 Abgeordnete und so weiter. Und es ging halt darum, dass man halt auf einer Seite Befürworter, Wackelkandidaten, also bei denen man nicht ganz klar ist, ob sie dafür oder dagegen stimmen, sehr gerne auch SPDler, die hier halt eine Antwort schicken, wo halt alles ausgelesen werden kann, die sich halt noch nicht so festlegen wollen, oder halt denjenigen, die schon abgesagt haben oder gesagt haben, sie stimmen dagegen, also das alles so schön zu sortieren. Wir haben die Plattform dann weiterentwickelt, haben die nochmal weiter verteilt, und mittlerweile gibt es so eine kleine Community an verschiedenen NGOs, die halt dieses Modul sozusagen, diese kleine Plattform weiterentwickeln. Mittlerweile hat einer eine SAS-Lösung gebastelt bei den Österreichern wiederum, also so. Das geht halt ein bisschen weiter. Wir haben dann auch aufgerufen, irgendwie, dass man uns ein paar Banner bastelt. Die meisten konnten wir leider nicht wirklich verwenden, aus Angst vor Abmahnungen, aber nimmt sie. Und dann hatten wir noch eine andere lustige Geschichte. Da hat Matthias Schindler. Matthias Schindler arbeitet so tagsüber als Projektmanager bei Wikimedia, schreibt für Netzpolitik.org und hatte dann einfach mal, nachdem die EU-Kommission gesagt hatte, hallo deutsche Regierung, warum seid ihr jetzt auf einmal bei ACTA kritisch? Wir waren bei allen Sachen dabei, und die EU-Kommission hatte gleichzeitig größtmögliche Transparenz versprochen. Hat halt Matthias, der ein Informationsfreiheitsgesetz Nerd ist und sich damit halt gerne auseinandersetzt, einfach mal eine Anfrage gestellt an die Bundesregierung, zu sagen so, ja, wer war denn eigentlich dabei von Deutschland und welche Dokumente gibt es da? Und er kriegt ja halt dann irgendwann einen Brief zurück mit der Begründung, können wir eigentlich sagen, Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Das war also eine Geschichte, wo wir halt irgendwie aus dem Staunen nicht mehr rauskamen, weil wir dachten halt, na gut, man kann halt viele Punkte im Informationsfreiheitsgesetz finden, womit man sowas ablehnen kann, aber Gefährdung öffentlicher Sicherheit ist sicherlich nicht dazu gedacht, größtmögliche Transparenz zu vermeiden bei einem Ding wie ACTA. Also da geht es ja noch nicht mal um irgendwie eine Gefährdungslage, sondern da geht es halt um die Durchsetzung von Urheberrechten. In dem Fall haben wir dann Matthias gesagt, wir unterstützen. Wir haben allein übers Wochenende 10.000 Euro gesammelt, und er hat jetzt mit Anwälten Widerspruch eingelegt und hat auch gleichzeitig nochmal andere Ministerien angeschrieben, und wir warten jetzt mal drauf, was das Kanzleramt, was das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und das Auswärtige Amt und das Justizministerium für Akten haben, beziehungsweise nicht, und welche Personen denn da für Deutschland an Verhandlungstischen saßen und warum Deutschland da jahrelang mitverhandelt hat und dann zum Schluss festgestellt hat, dass das vielleicht doch nicht so toll ist. Ja, wir werden es nicht wissen. Wir werden es wahrscheinlich bald wissen. Wir haben dann auch noch gedacht, wir machen eine Kampagne, haben Geld gesammelt, haben mal Better Place ausprobiert, haben gesagt, wenn wir 15.000 Euro haben, werden wir verschiedenste Maßnahmen durchführen. Diese 15.000 Euro haben wir erreicht, also 12.000 Euro haben wir über Better Place gesammelt, 3.000 Euro hat uns noch der Chaos Computer Club dazu getan, und jetzt sind wir halt gerade dabei, so quasi aufzurüsten für die entscheidenden 2 Monate. Wir haben Flyer produziert. Das ist halt der erste Flyer. Wir haben dummerweise 30 Kilo Flyer am Mittwoch mit der Deutschen Post hierhin geschickt. Die Deutsche Post ist anscheinend zu blöd oder nicht in der Lage, irgendwie von Berlin so ein Paket einfach mal nach Köln zu liefern in 3 Tagen. Ja, genau. Also wenn ihr in Köln sitzt, theoretisch könnt ihr ja am Montag 30 Kilo vor diesen Flyer ankommen. Aber es ist zum Glück nicht alles, was wir haben. Das war auch nur die erste Fuhre, die wir mal kurzfristig produziert haben. Im Moment lassen wir 60.000 davon drucken und nochmal weitere 60.000 Postkartenflyer. Das sind so 8x8-Flyer, nennt man die, faltet man so auseinander. Und wir haben auch so Postkartenflyer, die wir gerade produzieren, die halt nur zur Demo am 9.6. aufrufen. Und unsere Idee ist halt, an alle Demo-Städte so ein kostenloses Paket zu verschicken mit 1.000 Flyern drin und so weiter, damit halt mal die Leute Argumente haben, die man halt verteilen kann, worum es da geht. Dann haben wir gerade eine andere Aktion am Laufen. Wir haben 500 von diesen Lutebeuteln drucken lassen, weil 500 Euro davon genauso teuer waren wie 250. aber in Rot. Und wir werden dann alle deutschsprachigen Abgeordneten so einen Gutebeutel verschicken, der sagt Informationen darüber, dass sie halt im Sommer, vermutlich in der ersten Juliwoche, über die Katze im Sack abstimmen werden. Bei so vielen schwammigen Formulierungen, bei so vielen unterschiedlichen Interpretationen, was in ACTA drin sein könnte, von auch renommierten Wissenschaftlern bis keine Ahnung wem, sollten sie dann lieber mal Nein sagen und verhindern, dass es halt negative Auswirkungen hat, wie wir befürchten. Wir haben auch andere Sachen, wir produzieren gerade 300 von so Kleberbeulen, 66 Meter lang, die verteilen wir auch, weil das Ziel ist halt, in den öffentlichen Raum reinzugehen. ACTA blockiert Grundrechte und freies Internet, kann man dann überall so spannen und Wege versperren und Fotos machen. Das war hier auf der Republika, da hatten wir dann zum Eingangsbereich so in dieser Höhe das gespannt, als war jeder zweite gegengelaufen, weil alle auf ihren Mobile-Phone geguckt haben. Ja, dann hatten wir noch vor zwei Wochen, es gab eine Petition für den Deutschen Bundestag, da haben 61.000 Leute mitgemacht. Wir haben das halt dann alles auf ein riesiges Plakat gemacht und haben das dann uns selbst damit fotografiert. Das Foto habe ich aber nicht hier, weil Presse interessierte das leider alles gar nicht. Irgendwas anderes war an dem Tag, was interessanter war für die Presse als eine ACTA-Anhörung. Naja, und jetzt mobilisieren wir halt auf den 9.6., weil wir haben natürlich die Herausforderung, wir wissen nicht mehr, ob wir die ganzen Schulhöfe nochmal mobilisiert bekommen. Diese ganzen YouTube-Stars sind halt total unpolitisch. Die haben auch teilweise mittlerweile verstanden, dass YouTube nicht sofort nach ACTA abgeschaltet wird. Und also wir müssen nicht mehr, ob wir diese Kontakte bekommen, aber wir müssen trotzdem uns bemühen, so viele Menschen wie möglich auf die Straße zu bekommen. Wir hatten auch das andere Problem, es gab ja diese großen Proteste am 11. Februar und ziemlich schnell dachten dann ganz viele, also es war ja auch für ganz viele junge Menschen das erste Mal, dass sie an der Demonstration organisiert haben, teilgenommen haben und so weiter. Also das erste Mal, dass sie halt politisch aktiv wurden und die waren alle begeistert und dachten, wir müssen jetzt jeden Tag auf die Straße gehen, oder mindestens jedes Wochenende. Und wir, die ein bisschen mehr Erfahrung hatten, meinten halt so, naja, das klappte in Polen vielleicht mal kurze Zeit, aber aufgrund so Anti-Amerikanismus und Opposition und sonst irgendwie und dann nach zwei Wochen ist das auch ein bisschen abgezackt. Und so weiter. Aber das funktioniert jetzt nicht, wenn wir bis zur ACTA-Entscheidung im Juli jeden Sonntag oder jeden Samstag auf die Straße gehen, weil es werden immer weniger und das ist ein fatales Signal. Also, es gab zum Beispiel dann nochmal in Berlin zwei Wochen später eine Demonstration, da waren dann nur noch statt 10.000 noch 1.000 Leute da. So, ne? Jetzt haben wir dann immer gesagt, okay, 9.6., da geht es halt wieder ganz viele zu mobilisieren. Dafür gibt es halt die ganzen Offline-Sachen, aber auch die Online-Sachen. Eine schlechte Sache ist, dann haben wir auch eine Chance, weil wir haben im Moment die Situation, Linke, Grüne, Sozialdemokraten, Liberale haben sich von den Fraktionen im Europaparlament schon gegen ACTA ausgesprochen. Das heißt aber nicht, aufgrund eines fehlenden Fraktionszwanges, dass sie alle geschlossen dagegen stimmen. Und es bedeutet auch, dass die zusammen nur 48% des Europaparlaments haben. Also viel wichtiger sind die Konservativen. Wir hoffen, dass die Konservativen auch noch ein bisschen mehr kippen. Die brauchen halt noch ein bisschen mehr Überzeugung. Da könnt ihr mithelfen. Mehr Sachen könnt ihr hier rausfinden. Das war's jetzt. Jetzt könnte ich noch Fragen beantworten.
Wir kämpfen jetzt auch mit dem Problem, dass wir da überhaupt die Leute entsprechend auf die Straße kriegen. Ich glaube, der nächste Schritt muss sein, dass man über Urheberrechtsreform redet. Und jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt, um eine entsprechende Urheberrechtsdebatte anzustoßen, sodass man überhaupt zu einer Reformierung des Urheberrechts kommt.
Ja, wir sind auch schon weiter in Deutschland, wir sind am Ende. Also wir denken halt eher gerade wieder, kriegen wir das mal wieder ein bisschen versachtlicht, weil das wird immer surrealer. Diese Urheberrechtsdebatte, die aber auch damit zu tun hat, dass auf einmal ACTA so groß in den Medien war und dann irgendwann gab es halt die Konterrevolution einfach über klassischen Medien, über die ganzen Lobbyverbände, die dann auf einmal diese Künstler alle vorschicken, die dann wie sie die Urheberkampagnen machen, die halt alle so ein bisschen surrealer werden. Und jetzt sind wir gerade bei chromartigen Zuständen schon angelangt in der Rhetorik, was mich echt nur noch ein bisschen wundert. Aber ja, ich sehe es auch als kleines Problem an, dass die Medien suggerieren und dass bei vielen irgendwie hängen geblieben ist, dass ACTA schon durch ist. Das hat so verschiedene Gründe. A, denken alle, wenn noch die Linken und die Sozialdemokraten, die Liberalen und die Grünen dagegen sind, dann haben wir ja schon eine Mehrheit, weil die denken alle so dieselben Mehrheiten wie im Bundestag. Und es ist halt nicht so. Ne? Dann wissen wir halt nicht so genau, also Verschwörungstheorie sozusagen, verbreiten viele Politiker bewusst, dass ACTA schon durch ist, um halt diese Proteste auch jetzt so ein bisschen irgendwie beruhigen sozusagen, in der Hoffnung, dass man es noch durchbekommt. Das kann ja gut sein. Also ich wunderte mich auch, als wir die Größe auf der Republika hatten und die dann halt da schön inszeniert sagte, ACTA ist tot. Sozusagen, was dann halt als Message durch die ganze Welt ging. Dabei hat Nele Gruß nichts dazu zu sagen. Also diese EU-Kommission und nicht das EU-Parlament so. Ne? Und dann hat ihr Sprecher danach nochmal im Kleingedruckten gesagt, ja, sie hat versucht, die politische Stimmung irgendwie zu beschreiben. Wenn man mit CDU und CSU-Abgeordneten redet, dann sagt ihr auch unter der Hand so, naja, der ist schon tot so, ne? Aber wenn ich mir deren Rhetorik in der Öffentlichkeit so durchlese und anhöre, dann klingt das nicht so. Ne? Und insofern hoffe ich jetzt, also ich hoffe echt ein bisschen darauf, dass es gibt fünf entscheidende Ausschüsse im Europaparlament, die halt vom Entwicklungsausschuss bis zum Rechtsausschuss, die halt Empfehlungen für die Abstimmung dann vorformulieren und zwei oder drei davon werden empfehlt, ACTA zuzustimmen. Und das können wir natürlich dann gut verwenden, um den Leuten klarzumachen, so, hallo, das ist noch nicht durch, warum sonst würden hier so zwei oder drei von fünf Ausschüssen sagen, wir stimmen jetzt hier ein, zwei Monate nach dazu, wenn es halt schon durch wäre oder beziehungsweise tot wäre.
Ich möchte da nochmal explizit dazu auffordern, dass bitte alle die entsprechenden Members of Parliament anschreiben, am günstigsten E-Mail schicken, personalisiertes, sie müssen vielleicht einlesen in die Argumentation, beziehungsweise und im Idealfall eine Stunde später oder so dann anrufen beim Web und mit dem Assistenten quatschen und versuchen herauszufinden, ob der das eh verstanden hat, beziehungsweise dem ist zu erklären, dass er da wirklich dahinter sitzt, weil im Europäischen Parlament wird auch direkt gemessen, wie viele Leute da anrufen bei den Webs, wie groß das die Bürger sich dagegen wehren. Also es wäre ganz wichtig, dass so viele Leute wie möglich ab jetzt in den nächsten Wochen ihre Webs anschreiben.
Genau, das ist am besten Ralf, der arbeitet da, kann da mehr zu sagen. Also ganz wichtig sind zumindest aus deutscher Sicht, ich weiß nicht, wie die Österreicher mehr zweite sind, die Konservativen. Weil halt die Sozen und Liberalen werden mehr, also fast alle wahrscheinlich dagegen stimmen, müssen wir auch noch nicht so ganz. Grüne und Linke werden wahrscheinlich geschlossen dagegen stimmen. Und bei den Konservativen ist halt das ein bisschen unklar. Bei den Konservativen kann man halt auch immer so diese ganzen Entwicklungszusammenarbeitsthematiken noch reinbringen. Also selbst irgendwie die härtesten Konservativen wollen keine Menschenleben riskieren.
Ja, also bevor ihr irgendwie in Brüssel anruft oder mit E-Mails nervt oder so, ich arbeite für den Abgeordneten da, für Philipp Albrecht von den Grünen. Wir haben da im Frühjahr, also Februar, als das so richtig losging, mehrere 10.000 Mails gekriegt. Das ist schon manchmal ein bisschen mühsam. Bevor ihr da was, also das ist einfach sozusagen Deal-Aus-Attacke dann für uns teilweise. Ne? Und deswegen würde ich empfehlen, bevor ihr da irgendwie kontaktiert und sagt, hier, ihr müsst unbedingt gegen ACTA stimmen, guckt erstmal auf acta.digitalegesellschaft.de. Ob die nicht sowieso schon dagegen sind. Ne? Also uns müsst ihr nicht mehr kontaktieren, wir arbeiten seit 3 Jahren gegen ACTA. Vielleicht noch kurz zwei, drei Ergänzungen zu dem, was Markus erzählt hatte. Ich glaube, diese Geschichte, dass die EU-Kommission ACTA zum EuGH schicken wollte, oder jetzt sogar gemacht hat, vor einer Woche oder so, um so ein bisschen die Luft rauszunehmen aus der Debatte, in der Hoffnung, okay, wenn dann in 2 Jahren aus Luxemburg die Stellungnahme kommt, ist irgendwie die öffentliche Aufmerksamkeit weg und ACTA kann dann so durchgeschickt werden. Das ist ihnen, glaube ich, voll auf die Füße gefallen, weil sie vergessen haben, dass nämlich genau in 2 Jahren, wenn diese EuGH-Opinion kommen würde, die nächsten Europawahlen vor der Tür stehen. Und deswegen haben auch keine Leute im Europäischen Parlament, also ganz viele haben auch überhaupt keine Lust, auf diese EuGH-Stellungnahme zu warten. Weil die in 2 Jahren, wenn das kommt, genau irgendwie Europawahlkampf machen müssen, 2014, und keine Lust haben, dass ihre Bürger dann plötzlich wieder fragen, was macht ihr jetzt mit ACTA? Das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum viele auch Konservative und so jetzt eher dagegen stimmen oder sich enthalten werden. Noch eine kleine lustige Fußnote. Bei der grünen Fraktion da, unsere Fraktionschefs Danny Cohn-Bendit und Rebecca Harms hatten letztens. Was ist das für ein Geräusch hier?
GSM!
Meinst du das nicht? Hatten vor einer Weile einen Brief an Kommissionspräsident Manuel Barroso geschrieben und sich beschwert, dass das Parlament Brasilien halt nicht vollständig informiert und eingebunden wurde, wie es die Verträge eigentlich erfordern. Dass zum Beispiel wir aus der Presse erfahren haben, dass die ACTA zum EuGH schicken wollen und das Parlament nicht mal offiziell darüber informiert wurde von der Kommission, wo sie dann gesagt haben, ja, wir haben noch den Ausschussvorsitzenden angerufen. Das ist aber irgendwie die Art, wie man als Kommission das Parlament offiziell in Kenntnis setzt. Da kam jetzt die Antwort von Barroso letzte Woche, glaube ich, und das war total skurril, da hat irgendwie der Praktikant gepennt. Und Barroso schreibt dann so, ja, bla bla, wir haben das Parlament immer total super einbezogen und informiert und so. Und der Handelskommissar Karel de Gucht war ja auch dann und dann direkt im Inter-Ausschuss, um den Ausschuss darüber zu informieren, dass sie jetzt zum EuGH gehen wollen. Inter steht halt für International Trade. Das ist so der Außenhandelsausschuss im Europäischen Parlament. In dem Brief von Barroso stand dann Inter, in Klammern, International Trademark Association, was halt so ein krasser Pro-ACTA-Lobby-Verband ist. Also der Präsident der EU-Kommission kann irgendwie Pro-ACTA-Lobby nicht vom Außenhandelsausschuss des EP auseinanderhalten.
Ja, das war alles kompliziert. Ja, jetzt haben wir nochmal eine Sache, weil da müssen wir auch aufhören, weil wir nächsten Mal wahrscheinlich sind.
Ich wollte noch anmerken, dass die La Quadrature ein Tool anbietet, wo man gratis über Skype, glaube ich, seine Maps anrufen kann. Also findet man auf der La Quadrature Homepage ein bisschen versteckt unter Tools irgendwo oder so. Jedenfalls kann man gratis die Maps anrufen.
Ja, sehr über was über die Asterix.
Auch noch interessant ist zu erwähnen, dass ACTA noch einen Körper beinhaltet, der im Nachhinein den Vertragstext noch verändern könnte, dass da so die Demokratie ziemlich link unterwandert wird, weil die Maps stimmen irgendwas ab, was dann eigentlich nachträglich noch geändert werden kann.
Ja, es gibt also einen ACTA-Ausschuss, das ist aber nochmal gerade zu erklären, ist ein bisschen komplizierter. Da gibt es aber auch wieder unterschiedliche Interpretationen, was dieser ACTA-Ausschuss darf und was nicht. Und ja, es ist halt wie mit ganz ACTA, jeder liest da was anderes raus und das ist das Problem. Deswegen wollen wir ACTA nicht. Danke.